Am Mikrofon zur heutigen Spiritualitätssendung begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, Claudia Silberhorn. In der vor uns liegenden Stunde greifen wir das Thema der Liturgie auf, und zwar aus dem Blick eines 1989 verstorbenen Priesters und Liturgiehistorikers, der auch Ehrenmitglied der Päpstlichen Liturgischen Akademie war. Sein Name ist Klaus Gamber. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte sich Gamber verstärkt mit aktuellen liturgischen Fragen und beklagte die Eile der Durchführung der liturgischen Reform. Er äußerte klar, dass sie vor der Vergangenheit der Kirche und den Grundgesetzen der Liturgie keinen Bestand haben könne. Was er mit der Vergangenheit der Kirche und den Grundgesetzen der Liturgie konkret gemeint hat und wie Klaus Gamber die Liturgie von übermorgen sieht, wie wir auch den Titel unserer Sendung genannt haben, das wird uns jetzt Pater Professor Dr. Michael Schneider, er ist Jesuit aus Frankfurt, in seinem Vortrag aufzeigen. Grüß Gott, Herr Pater Schneider.
Ja, grüß Gott.
Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Verehrte Hörerinnen und Hörer, die heutigen Überlegungen stehen in der Frage der Liturgiereform. Und wir wollen besonders uns zuwenden Monsignore Dr. Dr. H.C. Klaus Gamber, ein Priester des Bistums Regensburg und eines Liturgen, der durch zahlreiche Veröffentlichungen viele Anstöße auch in einer Erneuerung der Liturgie gegeben hat. Er wurde geboren als drittes von vier Kindern 1919 in Ludwigshafen und er starb vor 25 Jahren am 2. Juni 1989 am Vorabend des Herz-Jesu-Festes. Das mag auch Anlass sein für unsere heutige Sendung, also dieser 25. Todestag, um noch einmal das Lebenswerk eines solchen Liturgen zu würdigen. Aber ich möchte es gleich sagen, ich werde gar nicht so sehr in die Diskussion eintreten zwischen Alt- und Neuer Messe. Es wird auch nur sehr wenig Polemisches gesagt werden über die Liturgiereform, sondern es geht uns grundsätzlich um die Frage der Liturgie und ihrer künftigen Gestalt, und zwar jenseits aller strittigen Fragen und Probleme. Und deshalb habe ich auch bewusst diesen Titel gewählt, nicht Liturgie morgen, sondern übermorgen. Wir wollen bewusst nach vorne schauen und uns fragen, welche Anregungen Klaus Gamber für heute und eben vielleicht für morgen oder gar übermorgen geben kann. Und wir tun das einfach in der Übernahme eines Titels, das er 1966 als Buch veröffentlicht hat, nämlich eben Liturgie übermorgen. In dieser Schrift, Liturgie übermorgen, geht Klaus Gamber von der Tatsache aus, dass es derzeit zum Überschreiten einer absoluten Kulturschwelle gekommen ist. Umwälzungen auf allen Gebieten, vor allem der Naturwissenschaft, Technik, Gesellschaft und Moral, wie auch die Erfahrung von zwei Weltkriegen, führten in der Kirche zum Ruf nach einer Erneuerung. Mit der Konstitution über die Heilige Liturgie vom 4. Dezember 1963 wurden Türen geöffnet, wie er sagt, die niemand vorher zu öffnen gewagt hätte. Und siehe da, auf einmal taten sich ganz neue Perspektiven auf. So ein Wort von Klaus Gamber. Die meisten traf dies unvorbereitet. In erster Linie die Laien, aber auch die Priester und Liturgiewissenschaftler. Es fehlte eine ausführliche Geschichte der Liturgie, wie Klaus Gamber feststellt. Wohl fanden sich wegweisende Hilfen und Anregungen für eine Liturgiereform bei Jungmann in seinem Werk Missarum Solemnia, aber dieser beschränkte sich auf den römischen Ritus der Vergangenheit und berücksichtigte nicht mehr die Neuansätze der Liturgiereform. Ebenso müssten eigens die Situation des Menschen von heute bedacht werden. Lebt er doch in einer gewandelten Zeit unter anderen Voraussetzungen und Entwicklungen, die immer schneller nach vorne eilen. Klaus Gamber resümiert, die Erforschung der Geschichte des christlichen Gottesdienstes steht noch in den Anfängen. deiner Meinung nach enthalten nun die ältesten Liturgien unverrückbare Daten für eine Neufassung liturgischer Texte, nicht zuletzt der Hochgebete in der jeweiligen Volkssprache. In die Zukunft blickend meint er abschließend, eine endgültige Reform der Liturgie wird es dann möglich sein, wenn die Einheit der Christen wiederhergestellt worden ist. Die Gläubigen aller Bekenntnisse sollen sich in dieser neuen Liturgie heimisch fühlen. Der Weg bis dahin jedoch ist noch sehr weit. Und damit haben wir auch ein Grundthema unserer Überlegungen angesprochen, nämlich er fragt sich, wie kann überhaupt die Liturgie der Zukunft gestaltet sein? Der sagt, nicht durch Neuerungen, nicht durch zufällige Überlegungen oder neue Dinge, die man sich einfallen ließ, sondern noch einmal in der Vergewisserung, wie die Basis der Liturgie in den Anfängen der Kirche gewesen ist und ob sich gerade aus der Basis dieses liturgiewissenschaftlichen Fundus eine neue Liturgie gestalten kann und dann eben in der Einheit von Ost und West. Also er sagt, es soll eine römische Liturgie nicht nur jetzt allein sich auf den lateinischen Westen beschränken, sondern es könnte in gleicher Weise gefragt sein, welche Anregen sie aus den östlichen Liturgien übernimmt. Und so ist es ja in der frühen Kirche gewesen, dass sich die verschiedenen Liturgien gegenseitig beeinflusst und bereichert haben. Und dieses Basiswissen und diese Basisliturgie, die nennt Klaus Gamber ökumenische Liturgie. Und so möchte ich mit Ihnen einen ersten Punkt aufgreifen, der ist nun etwas theoretisch, aber vielleicht haben Sie ein wenig Geduld, diesen Gedankengängen mitzugehen. Nämlich ökumenische Liturgie, wie könnte so eine universale Rahmenliturgie in der Zukunft aussehen? Zur Forderung einer ökumenischen Liturgie kam es nach Klaus Gamber auf dem Zweiten Vatikanum aufgrund der Erkenntnis, es muss Schluss gemacht werden mit einem nur notdürftigen Anpassen der Riten an die Gegebenheiten der modernen Welt. Was die Kirche in naher Zukunft braucht, ist eine neue Liturgie, so sagt er. Und auch das wurde beim Konzil immer wieder deutlich, katholische Kirche ist mehr als nur das lateinische Abendland, das römische Patriarchat des Mittelalters. Zur katholischen Kirche gehören ebenso die Patriarchate des Ostens mit ihren altehrwürdigen Riten. Und so formuliert nun Klaus Gamber das Grundanliegen einer ökumenischen Liturgie, nämlich es wird darin bestehen, den Gläubigen der verschiedenen Kontinente eine Einheit im Ritus zu geben. Ich glaube, diese Überlegung zu einer ökumenischen Einheitsliturgie ist insofern auch wichtig, weil wir ja vieles in der Kirche erfahren, wo es eine grundsätzliche Orientierung geben muss. Und die Liturgie ist nun die Grundorientierung unserer Kirche. So sagt nun ein Liturgiewissenschaftler unserer Tage, als Antwort auf die Angriffe durch die Reformation bedurfte es der Geschlossenheit auf katholischer Seite, ebenso wie der Eindeutigkeit des liturgischen Vollzugs. Die faktische Entwicklung bewies es, es zeigte sich schon in den späten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, dass dort, wo man auch nur zum Teil oder aus besten Motivationen heraus Konzessionen an Forderungen der Reformation machte, sich letztlich die Reformation immer mehr durchgesetzt hatte. Und er sagt, überall dort war Kirche stark, wo sie letztlich ein einheitliches Bewusstsein hatte über ihre Liturgie. Liturgie ist das Erkennungszeichen der Kirche und wahrer Authentizität im Glauben. Deshalb gehört eine gewisse Einheitlichkeit im Ritus immer zu den wesentlichen Kennzeichen der Liturgie überhaupt. Auf die Frage, ob man bei der Ausformung einer Liturgie für übermorgen ganz neue Wege gehen soll, antwortet Klaus Gamber, wenn auch die neue Form des Gottesdienstes in jeder Hinsicht modern sein soll, so dürfte doch eine völlige Neubildung der Riten mit Sicherheit auszuschließen sein. Für eine Neugestaltung der Liturgie ist nicht viel damit gedient, wenn man die liturgischen Gebete des römischen Ritus einfach wortgetreu in eine moderne Sprache übersetzt, wie es bisher allgemein der Fall war. Wir können heute mit solchen Formulierungen oder Neuübersetzungen nur wenig anfangen. Eine völlige Neugestaltung der Liturgie kommt für Klaus Gamba nicht in Frage. Aber dies besagt nicht, dass der gegenwärtige römische Ritus selbst schon die Grundlage für eine ökumenische Liturgie abgeben soll. Die ökumenische Liturgie, wie sie Klaus Gamba versteht, ist aus den Urformen des christlichen Gottesdienstes zu entfalten. Das soll nun nicht ein Historizismus sein, also dass wir einfach aus der Geschichte sozusagen bestimmte Formen der Liturgie übernehmen. Auch soll es nicht nach Klaus Gamba heißen, dass wir einfach östliche Riten übernehmen, sondern vielmehr ist eine ökumenische Liturgie als ein Gesamtkunstwerk zu verstehen. Und zwar im Bemühen um die vielen Riten, die vielen Gottesdienstformen und die vielen Stil- und Formgesetze der verschiedenen Liturgiefamilien. Die Basis für die Schaffung einer ökumenischen Liturgie ist nach Klaus Gamba mit der klassischen Form des Gottesdienstes im 4. Jahrhundert gegeben. Als der Gottesdienst de facto noch, wie er meint, ökumenisch war. Auf jeden Fall kann man sagen, die ökumenische Liturgie, wie Klaus Gamba sie sich vorstellt, soll eine Rahmenliturgie sein, wo dann den Bischöfen in den einzelnen Ländern anheimgestellt bleibt, die einfachen Grundformen mit Elementen aus der bisherigen Praxis oder in den Missionsländern aus dem jeweiligen Volkstum zu bereichern. In den weiteren Ausführungen seiner Schrift zur Liturgie übermorgen geht nun Klaus Gamba die Grundelemente einer solchen Rahmenliturgie durch. Sowohl in ihrer feierlichen Form wie auch als Hausmesse, aber ebenso im Blick auf die Stundenliturgie und den Kirchbau. Und einige Elemente, dessen möchte ich Ihnen vor Augen stellen, damit Sie selber sich etwas darunter vorstellen können, was Klaus Gamba mit einer solchen ökumenischen Liturgie bzw. einer Liturgie übermorgen im Einzelnen meint. Zunächst geht er davon aus, wie ist überhaupt eine Liturgiereform durchzuführen und was ist das maßgebende Kriterium einer Liturgieerneuerung. Es gab ein solches Kriterium, nämlich die Norma Patrum, also die Norm der Väter der Kirche, wo nicht nur die Kirchenväter zu verstehen sind, auch die geistlichen Väter und so fort. Also die großen Theologen und geistlichen Gestalten des ersten Jahrtausends der Kirche. Nun, was ist gemeint mit Väter der Kirche, nach der sich die Liturgie im Einzelnen zu richten hat, ja, wo die Väter der Kirche sogar die Norm für Liturgie sind? Väter der Kirche in einem offenen Sinn meint Abraham, Isaak und Jakob, die leiblichen Ahnen des Gottesvolkes. Auch sie sind Väter des Glaubens. Als wahre Väter der Kirche dürfen all jene bezeichnet werden, die durch ihr Denken und Handeln zu Vorbildern und Initiatoren für die Kirche wurden und diese durch ihr Leben und Zeugnis im Glauben wesentlich geprägt haben. Sie finden sich in den unterschiedlichsten Bereichen kirchlichen Lebens, im theologischen Nachdenken, im kirchenpolitischen, seelsorglichen, missionarischen Handeln. Immer dort erwiesen sie sich als Väter der Kirche. Und aus ihnen bildet die Kirche die Norma Patrum als einem liturgieprüfenden Kriterium für das gottesdienstliche Leben und auch für eine Liturgiereform. Klaus Gamba meint nun, eine Liturgiereform ist zugleich immer auch wenigstens eine Rückkehr zur Urform. Wir müssen den Mut haben, so sagt er, sobald die Zeit dafür reif ist, noch weiter in der Erneuerung der Liturgie zu gehen, als man heute schon gegangen ist. Wir müssen den Mut aufbringen, alles zu streichen, was die spätere Entwicklung, so gut und berechtigt sie zu ihrer Zeit gewesen sein mag, zur Verwischung und Verdunklung der Wesenselemente der liturgischen Feier beigetragen hat. Und vieles ist ja auch mit der Liturgiereform geleistet worden. Und so sagt er, alles, was peripher und sekundär in der Liturgie ist, sollte als schmückendes Beiwerk letztlich abgeschafft werden. Aber die Urform der Liturgie, sie sollte nach der Norma Patrum das liturgieprüfende Kriterium sein. Es ist gewiss eher abstrakt, weil man noch nicht so konkret weiß, nach welchen konkreten Maßstäben man diese Norma Patrum in der Liturgiereform anzuwenden hat. Aber dies können wir zunächst offen lassen. Wir können zunächst einer anderen Frage nachgehen, nämlich, dass dieses liturgieprüfende Kriterium der Norma Patrum gar nicht so eindeutig gilt. Man überlegt, ob man vielleicht heute ein ganz anderes liturgieprüfendes Kriterium ansetzt, nämlich die tätige Teilnahme, die Participatio Actuosa. Dass also die aktive Teilnahme der Gläubigen ein liturgieprüfendes Kriterium ist. Also, das heißt, jede Liturgie ist umso besser, als alle Gläubigen in ihr tätig sind und nicht nur der Priester. Man sagt, dies wäre heute umso wichtiger, als eine anthropologische Wende zu vollziehen ist, der Mensch als das Subjekt der Liturgie. Und so wäre dann die Norm der Heiligen Väter nur ein schwaches, unzureichendes Kriterium. Auch wäre nicht klar, was Norma Patrum, was die Väter, der Ursprung, bedeuten würde. Kurzum, vielleicht ist mit der Frage nach dem liturgieprüfenden Kriterium tatsächlich ein Nerv kirchlichen Lebens berührt. Denn es ist nicht immer klar, nach welchem Kriterium überhaupt eine Liturgiereform durchzuführen ist. Die Fragestellung ist auch noch in einem anderen Sinn von aktueller Brisanz. Sobald nämlich die neuesten Bestimmungen, Gewohnheiten in der Ausführung liturgischer Bestimmungen Bücher bedacht werden. Gewiss steht dem apostolischen Stuhl gleichsam von Natur aus das Recht der Sanktionierung und Überwachung der liturgischen Bücher zu. Dennoch muss man feststellen, dass wohl kein Papst zuvor solche Veränderungen durchgeführt hat, wie es bei Paul dem VI. Der Fall war. Und dass momentan der Eindruck entstehen könnte, die Durchführung einer Messreform sei ein unabdingbares Vorrecht gewisser Kongregationen und Gremien. Da der gegenwärtige Messritus, wie die letzten Päpste immer wieder betonen, auf die apostolische Tradition zurückgeht, stellt sich sogar die Frage, in welchem Ausmaß er überhaupt unter die Disziplin und die Leitung der Kirche fällt. Kein überkommenes Dokument sprach je davon, dass ein Papst das Recht habe, die traditionelle Gestalt eines Ritus abzuschaffen. Nicht einmal die Änderung einzelner liturgischer Gewohnheiten wurde ihm zugesprochen. Sollen künftig etwa nur die päpstlichen Dikasterien die weitere Gestalt der Liturgie bestimmen, so könnte man fragen. Oder müsste letztlich die Liturgie von unten her gestaltet und normiert werden, auf Synoden oder in einzelnen Ortskirchen, und müsste ihnen ein größerer Handlungsspielraum eingeräumt werden? Sie sehen, die unterschiedlichen Auffassungen in der Bestimmung eines liturgieprüfenden Kriteriums können wohl kaum via Fakti zu einem Konsens geführt werden, sondern eher durch Neubesinnung auf das Wesen der Liturgie selbst und deren dogmatischen Gehalt und deren Verbindlichkeit. Und so möchte ich, verehrte Hörerinnen und Hörer, ein zweites Kapitel beginnen, dass wir nämlich genau das tun, nämlich, was ist denn der Inhalt der Liturgie und lässt sich letztlich aus dem Inhalt der Liturgie ein liturgieprüfendes Kriterium für eine künftige Liturgiereform oder für eine Liturgie übermorgen entfalten? Wir kommen also zu einem dritten Punkt unserer Überlegung, nämlich, ich habe ihn umschrieben, im Spannungsfeld von Ritus und Riten. Sie können, wenn Sie wollen, auch gerne noch ausführlicher mein Skriptum nachlesen auf meiner Homepage. Die ökumenische Liturgie übermorgen versteht nun Klaus Gamba als eine Rahmenliturgie, welche in den jeweiligen Kirchen gemäß den Erfordernissen vor Ort angepasst und ausgebaut werden müsste. Eine Liturgiereform aber, wie sie mit dem Konzept einer ökumenischen Liturgie übermorgen durchzuführen wäre, bestimmt sich mit der ihr vorgegebenen Bestimmung eines Ritus und seines das ganze kirchliche Leben umfassenden Inhalts. Wir sprechen also vom lateinischen Ritus, aber was ist ein Ritus? Es mag ohne Belang sein, ob man beispielsweise das Herr, ich bin nicht würdig, einmal oder dreimal spricht, in der alten Liturgie, oder wie oft Kyrie Eleison gesungen wird, dreimal oder zwölfmal oder neunmal. Gravierender ist die Frage nach der Theologie, die einem solchen Ritus bei der Neuordnung der Liturgie in der Feier des Herrenjahrs und der heiligen Feste zugrunde liegt. Bestimmend nun für jeden christlichen Ritus ist sein Bezug zum Ursprung des Glaubens, also zum Heiligen Land, wo Christus gelebt hat, gestorben und auferstanden ist. Ihre Rückbezogenheit an einen bestimmten Ort und eine konkrete Zeit unterscheidet die christliche Liturgie von einem Mythos. Konstitutiv gehört ferner zu einem christlichen Ritus seine Verbundenheit mit dem Reden und Beten der Apostel und der frühen Väter. Ein Ritus ist kein erdachtes, kein rein kulturelles Phänomen, sondern er gründet in der apostolischen Überlieferung. So sind auch die verschiedenen Riten kein rein nationales Phänomen. Sie wollen gerade möglichst viele Kulturen und Heilkirchen umgreifen, um sie alle in der einen apostolischen Überlieferung zu gründen. Somit haben wir ein erstes Ergebnis, nämlich gemeinsames Kennzeichen aller Riten der einen Kirche ist, dass sie gestaltgewordener Ausdruck von Kirche und Kirchlichkeit und der geschichtsüberschreitenden Gemeinschaftlichkeit im liturgischen Beten und Handeln sind. Deshalb hängen auch die Ritenfamilien der frühen Kirche unmittelbar mit einzelnen apostolischen Bischofssitzen zusammen, also Antiochien, der Bischofssitz des Petrus, oder Alexandrien, des Markus. Um so eine konkrete Bindung an das Geschehen der Offenbarung zu gewährleisten. Eine solche Rückbindung an das apostolische Zeugnis schließt nicht aus, dass es innerhalb der Ritenfamilien zu einer legitimen Verschiedenheit kommt. So gehören also zum lateinischen Ritus auch viele andere, wie zum Beispiel die ambrosianische Liturgie von Mailand. Doch jeder christliche Ritus erhebt einen Anspruch auf Verbindlichkeit. Und zwar eben als authentische Auslegung der Offenbarung des Glaubens. Insofern ist nun Liturgie etwas Vorgegebenes, das nicht in das Belieben einer Zeit oder Gemeinde vor Ort gestellt ist, sodass die Riten in ihrem dogmatischen Anspruch und Gehalt einem Credo, einem Glaubensbekenntnis gleichen. Was damit nun im Einzelnen gemeint ist, sei an einigen Beispielen Gambas kurz verdeutlicht. Worin gleicht also ein Ritus letztlich einem Glaubensbekenntnis? Und worin ist ein Ritus sozusagen das Fundament unseres Glaubens? Ich sagte schon, es ist in Diskussion, ob nicht gerade die tätige Teilnahme ein liturgieprüfendes Kriterium ist. Und dass man deswegen andere Kriterien hintanstellen könnte. Aber so können wir sagen, in der Feier der Eucharistie geht es um jenes Mysterium Fidei, was sich nie auf das beschränken lässt, was die Gemeinde am Altar begeht. So beschränkt sich Liturgie nie auf tätige Teilnahme. Gregor von Nyssa sagt, dass der Priester berufen ist, mit den Engeln am Altar zu stehen, mit den Erzengeln zu lobpreisen. Das Opfer auf den himmlischen Altar emporzutragen, mit Christus das heilige Werk zu vollbringen, die Schöpfung zu erneuern, das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, seines Amtes zu walten für die obere Welt. Und wenn Sie ein solches Wort des Gregor von Nazianz gleich nehmen, wissen Sie, dass alles, was wir in der Liturgie feiert, immer schon mehr ist als nur das Singen von Gottes Lobliedern. Oder von einzelnen Gebeten. Wir vereinen uns mit dem ganzen Kosmos, mit Himmel und Erde, mit allen Zeiten. Dass die Liturgie ein unergründliches Geheimnis feiert, muss in der ganzen Art und Weise der Ars Celebrandi deutlich werden, also in der Art und Weise, wie wir feiern und wie die Messe gestaltet ist. Und hier gibt nun Klaus Gamber etwas Wichtiges zu bedenken. Ich lese es zunächst kurz vor. Er schreibt: Die Wurzeln des gegenwärtigen Wandels vom Mysterium zum durchschaubaren Ritus liegen bereits im hohen Mittelalter, als sich allmählich die Entwicklung vom verhüllten Geheimnis des Glaubens zur Expositio, also zur Aussetzung, der öffentlichen zur Schaustellung des Sanctissimums vollzog. Das Brot der Engel wurde den Blicken aller ausgesetzt. Die ungeteilte Christenheit kannte eine derartige Entschleierung des Mysteriums nicht. Die eucharistischen Gaben wurden stets verhüllt zu den Gläubigen getragen. Verhüllt wurde mit ihnen der Segen gegeben. Nur der Empfänger konnte sie einen Augenblick anschauen, nämlich bei der Kommunion. Trotz all dem war das abendländische Mittelalter und die Zeit des Barock, wo die Aussetzung des Allerheiligsten in der Monstranz auch während der Messfeier in Übung gekommen ist, noch ganz vom Glauben an die eucharistische Gegenwart des erhöhten Herrn durchdrungen, was sich in den Riten der Anbetung und in der prächtigen Prachtentfaltung kundtat. Und Klaus Gamber sagt nun, und dahin müssen wir wieder zurück. Nämlich, dass wir das Geheimnis unseres Glaubens sozusagen nicht zur Schau stellen und zu billig verkaufen, sondern es ist das größte Geheimnis unseres Glaubens. Und er fragt, ob wir das letztlich nicht schon längst zu einfach handhaben mit diesem Allerheiligsten und Kostbarsten, was wir in unserem Leben haben. Und er sagt, so bedarf es grundsätzlich für eine Liturgie übermorgen einer neuen Mystagogie, einer neuen Hinführung zum Glauben, um das Mysterium Fidei, das Geheimnis des Glaubens, wie wir es in der Liturgie feiern, überhaupt zu wahren. Und er schreibt nun, stärker als in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts spüren viele das lieblose Nüchternheit, den geistlichen Blick hinter die Kulissen erschwert. Äußerer Aufwand allein sichert noch nicht den Mysteriencharakter der Liturgie. Insofern ist zu fragen, wie das Gespür für das Mysterium gefördert werden kann. Und ich würde ihm recht geben, zumal ich fast jedes Wochenende in einer anderen Pfarre bin und manchmal gleicht manche Kirche doch eher einer Markthalle, dass man fragt, sind wir uns dessen noch bewusst, dass wir in einer Kirche sind, dass jetzt Gottesdienst gefeiert wird und dass wir uns nicht nur versammeln, sondern dass hier das Geheimnis unseres Glaubens Gegenwart wird. Und damit ist auch das Wesen der Kirche selbst angesprochen. Die Kirche befriedigt nicht Erwartungen, sie feiert Geheimnisse. So ein Wort von Kardinal Martini. Die Kirche befriedigt nicht Erwartungen, sie feiert Geheimnisse. So ist also jede tätige Teilnahme immer an dem mystagogischen Prinzip der Liturgie zu bemessen. Ob sie also das Geheimnis des Glaubens wahrt und es noch mehr zu wahren hilft. Die Liturgie hat es offensichtlich darauf abgesehen, das ganze Leben der anwesenden Gemeinde in die Feier einzuholen. Geht es in ihr doch in erster Linie um keine bloße Meditation, sondern um eine heilige, in stetem Vollzug befindliche leibseelische Handlung. Weil also in der Liturgie nicht abstrakte, schlussfolgernde, deduktive Überlegungen in der Mitte stehen, sondern das konkrete, geschichtliche Denken, haben Gemüt und Wille an ihr wesentlich Anteil. Wir wollen ja nicht eine Participatio activa haben, sondern actuosa, das heißt mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Leib. Und so ist ja die Liturgie, wie Klaus Gamber sagt, ein Dromenon, kein Therumenon. Sie ist keine Lehrveranstaltung, sondern ein Vollzug. Oder wie er es anders ausdrückt, Liturgie ist gefeiertes Dogma. Das, was wir glauben, vollziehen wir in der Liturgie. Oder wie Augustinus es sehr markant ausdrückt, wenn er sagt, wer in der Liturgie war, der hat die Wahrheit getan. Liturgie feiern heißt die Wahrheit tun. So dass wir das Wesentliche eigentlich in dem Augenblick getan haben, wo wir Messe gefeiert haben. Das heißt nun nicht, dass die Messe sozusagen zu einem Alibi werden kann, dass wir während des Tages nicht das Geheimnis des Glaubens, der Eucharistie im Alltag und im Sakrament des Bruders weiter ausbuchstabieren. Aber Liturgie ist wirklich Quelle und Höhepunkt von allem. So ist die Liturgie der entscheidende Vollzug während des Tages. Und ohne die Zeiten eines solchen liturgischen Vollzugs wäre das Wort Gottes nur eine erbauliche Erinnerung und die Kommunion in der Agape bloß ein unerschwingliches Ideal. Ohne Feier sinkt der Glaube in Theismus zurück. Die Hoffnung verliert ihren Anker, die Liebe löst sich auf in Philanthropie. Würde die Kirche nicht mehr Liturgie feiern, hörte sie auf, Kirche zu sein. Und sie wäre nichts weiter als eine soziologische Körperschaft, ein geisterhaftes Überbleibsel des Leibes Christi. Und dann sehen wir, es geht also in der Liturgie nicht nur um das Mysterium des Glaubens, sondern dass wir das Mysterium des Glaubens auch wahren. Und vor allen Dingen, dass wir es als Mysterium des Glaubens vollziehen. So geht es also in einer Liturgiereform und in der Liturgie übermorgen nicht nur darum, dass wir jetzt einen Gottesdienst attraktiv machen oder mit den neuesten Gags bestücken, sondern es geht darum, dass wir die Liturgie so gestalten, dass wir das Geheimnis feiern. Und zwar mit all unseren Sinnen, mit unserem Gemüt, ja, in der ganzen Form unseres Glaubens. Anders gesagt, entscheidend ist, dass wir das Geheimnis des Glaubens vollziehen und nicht, dass wir bloß darüber reden und darüber sozusagen eine interessante Predigt halten, sondern dass die Predigt so gestaltet ist, dass sie uns tiefer in das Geheimnis des Glaubens einführt. Und so war es ja auch, dass am Anfang der Predigt ein Kreuzzeichen von den Gläubigen gemacht wurde. Nämlich, die Predigt soll sie ins Gebet führen. Wir haben ja von Augustinus viele Zeugnisse, wo er sagt, jetzt stöhnt und weint nicht so laut, ich verstehe mein eigenes Wort nicht, aber im Grunde war es ein großes Kompliment. Nämlich, die Gläubigen zeigten ihm, dass sie über die Predigt ins Gebet kamen. Vielleicht ist das auch wichtig, die Predigt, nicht nur eine schöne Morgenandacht, sondern die Predigt, die uns in die Vertiefung des mystagogischen Vollzugs einführt. Hier zeigt sich auch eine tiefere Bedeutung der Liturgie überhaupt. Im Alten Testament gab es das Geheimnis des Glaubens auf zwei Ebenen, der des Kultes und der des sittlichen Lebens. Die ersten Bundesschlüsse kannten einen Kult, aber keine Liturgie. Liturgie gibt es nur im Christentum. Denn das Bedeutete deckte sich damals noch nicht mit dem Bedeutenden, wie auch Moralismus und Ritualismus miteinander fortschreiten, ohne je zusammenzufallen. Und der Mensch ist letztlich nicht integriert. Er ist im Grunde auf zwei Ebenen. Und so geht ja dann der Verfasser des Hebräerbriefes hin und legt den Finger auf die Todessymptome, die den Tempel, das Priestertum und die levitischen Opfer tragisch unfähig machten, das Leben zu spenden. Der Christ ist nicht mehr zwischen zwei seinen Gott betreffenden Handlungen geteilt, sakral hier, profan dort. Der neue Bund versetzt den Glaubenden jenseits der Trennung von Kult und Sittlichkeit. Und zwar feiern wir die Liturgie im Geist und in der Wahrheit. So ist wirklich die Liturgie eins und Alltag und Gottesdienst sind letztlich ein einziger Vollzug. Kurzum, in all dem wird ein wichtiges liturgieprüfendes Kriterium angesprochen. Eine Liturgie übermorgen wird das Mysterium Fidei zu wahren haben. Und sie wird umso besser sein, als dieses Mysterium Fidei, das Geheimnis unseres Glaubens, in den einzelnen Vollzügen des Gottesdienstes zum Tragen kommt. So ist zu fragen, was die Liturgiekonstitution eigentlich meint, wenn sie in Artikel 34 heißt, dass die Riten durchschaubar gemacht werden sollten. Was heißt durchschaubar? Wir würden sagen durchschaubar auf das Geheimnis des Glaubens hin, aber nicht in einer billigen Form. Wir wollen hier einen Augenblick verweilen. Sie können auch ein wenig über das nachdenken, wie Sie Gottesdienst feiern, angesichts dieses Geheimnisses des Glaubens, und wollen dann anschließend noch weitere Punkte nennen einer Liturgie übermorgen.
Sie haben eingeschaltet hier in der Reihe Spiritualität. Heute geht es um Klaus Gamber. Er war Priester und Liturgiehistoriker und auch Ehrenmitglied der Päpstlichen Liturgischen Akademie. Und das Thema, über dem der Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider steht, ist der Titel Liturgie von übermorgen. Wir fahren fort.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ein erstes Kriterium also für eine Liturgie übermorgen besteht für Klaus Gamber im Mysterium Fidei. Nun ein zweites, man könnte es nennen das Forum Arcanum. Was ist damit gemeint? Weil die Eucharistie das unergründliche Geheimnis des Glaubens feiert, sind die Massengottesdienste im Freien oder gar in einem Stadion neu zu bedenken. Klaus Gamber führt hierzu aus: Dass dieses Himmel und Erde umfassende Opfer nur in dafür bestimmten sakralen Räumen gefeiert werden darf, war die einhellige Meinung der ungeteilten Christenheit. Bekanntlich durfte auch das jüdische Paschamahl nur in den Räumen eines Hauses und nicht im Freien gegessen werden. Von seinem Fleisch durfte auch nichts nach draußen gebracht werden. Alles musste innerhalb des Hauses verzehrt werden. Die frühchristliche Tradition gibt um das Jahr 800 Bischof Theodor von Orléans wieder, wenn er sagt, dass die Missarum Solemnia, also die Messe, nur in den Kirchen begangen werden darf und nicht in irgendwelchen Häusern oder auf Plätzen. In diesem Sinn muss die Sinnhaftigkeit der Massengottesdienste, wie sie etwa bei Weltjugendtagen stattfinden, neu bedacht werden. Sie gleichen eher einer Großveranstaltung, besonders wenn sie in einem Stadion gefeiert werden, und lassen nicht mehr die Atmosphäre eines Mahles einander im Glauben Vertrauter erkennen. Vor allem aber verdunkeln sie das Wesen der Eucharistie, denn kultischer Dienst vor Gott ist im innersten Raum der Kirche beheimatet und nicht draußen, in deren Vorfeld, im Profanum, also in dem Bereich, der vor dem Tempel gelegen ist. Vielleicht ist es heute nötiger denn je, Liturgie wieder so zu gestalten, dass die Nähe Gottes und die Gegenwart der himmlischen Wirklichkeit spürbar werden, damit die Gläubigen dazu aufgefordert werden, ihr Leben zu öffnen für jenes mystische Geschehen, das sich vor ihnen am Altar vollzieht, aber nicht von dieser Welt ist. Um auf diese überirdische Wirklichkeit hinweisen zu können, bedarf es konkret der Schönheit der Riten und Gesänge, sowie der Pracht des Gottesdienstes und auch der Gewänder, der Kerzen, der Bilder, aber auch viele andere Vollzüge, in denen das Geheimnis des Glaubens erfahrbar wird. Und damit haben wir einen dritten Punkt angesprochen, nämlich: Wie kann das Mysterium des Glaubens erfahrbar werden? Und wie muss ein Gottesdienst gestaltet werden, dass wir etwas von dem Geheimnis unseres Glaubens in diesen Augenblicken erfahren? Die Ratlosigkeit gegenüber dem berechtigten Anliegen einer tätigen Teilnahme zeigt sich in vielen Details, nicht zuletzt bei den Änderungen des Kommunionritus. Der dreimalige Gesang eines Agnus Dei ist in der Berechnung der Zeit zu kurz bemessen, denn direkt nach der Brechung der Hostie soll der Priester zur Kommunion einladen. Diese Einladung steht vor der Priesterkommunion, wobei die Gläubigen an ihrer Kommunion zunächst gehindert werden. Der Priester ist vor den Augen der Gläubigen, indem diese ihm beim Essen und Trinken der eucharistischen Speise zusehen müssen. Aber eine solche Abfolge des Ritus dient keineswegs der würdigen Vorbereitung auf die Kommunion. Auch wird zuweilen nicht deutlich, dass es bei der Kommunion um den Höhepunkt der heiligen Handlung geht. Die Kommunion ist der Höhepunkt der Messe, nicht die Wandlung. Und nicht selten kommt es gerade bei der Kommunion zu einem Gedränge und raschen Abfertigung des einzelnen Kommunikanten. Die Situation des Übergangs zeigt sich sodann darin, dass es in den vielen Kirchen heute noch, also 50 Jahre nach Beginn der Liturgiereform, zwei Altäre gibt, den Hochaltar und einen Volksaltar. Und hier handelt es sich nicht bloß um eine äußerliche Reminiszenz, sondern um eine grundsätzliche Fehlleistung. Denn der Altar ist konstitutiv für den Kirchenraum. Er stellt dessen natürliche Mitte dar. So verliert der Raum durch einen zweiten Altar, nämlich den Volksaltar, seinen räumlichen Schwerpunkt. Und ein drittes. Die Form der Zelebration muss mit dem Inhalt übereinstimmen. Und sobald die Form sich ändert, wird dies gleich auch vom Inhalt gelten. Dieses Grundgesetz der Liturgie ist neu zu bedenken bei der Ausrichtung des Priesters zum Volk, welche zu dem Symbol heutiger Liturgie wurde. Klaus Gamber hat sich nun zu dieser Neuerung immer wieder geäußert und es kam auch zu heftigen Diskussionen. Aber worin bestand nun das eigentliche Anliegen Gambers? Es geht gar nicht so sehr, ob der Priester nun mit dem Rücken zum Volk zelebriert oder ihm zugewandt. Etwas anderes ist für ihn viel wichtiger. Nämlich die traditionelle Form der Zelebrationsrichtung nach Osten lässt den Priester als Anführer und Repräsentanten der Gemeinde erscheinen, der im Namen der Gemeinde vor Gott tritt, wie Mose auf dem Sinai. Die Grundrichtung der Zelebration ist dann Ausdruck der ganzen Liturgie. Die alte Kirche hat mit dem Blick nach Osten die Verankerung der Liturgie in der Schöpfung und zugleich die Ausrichtung der Schöpfung auf den neuen Himmel und die neue Erde hin ausgedrückt. Aber derzeit scheint der Priester kaum noch Repräsentant der Kirche zu sein. Er spielt fast die Rolle Gottes, denn er spricht nicht mehr stellvertretend für alle, sondern tritt ihnen mit zugewandtem Antlitz entgegen, wie ein Blickfang für die Gemeinde. Doch müsste gerade an der Art und Weise der Zelebration deutlich werden, dass der Priester primär Liturge im Heiligtum Gottes ist, aber nicht Vorsteher einer Versammlung. Erst bei der Kommunionsspendung, dem eucharistischen Mahl im engeren Sinn, kommt es dann unmittelbar zu einem Gegenüber von Priester und Kommunikanten. So können wir sagen, Klaus Gamber führt seine Argumentation kaum aus rein amtstheologischen Überlegung, denn mit der Änderung der Zelebrationsrichtung ist ein Grunddatum der Liturgie überhaupt in den Hintergrund getreten. Nämlich in der Frage der Zelebrationsrichtung geht es um etwas Tiefgründiges, weil es nämlich in der Liturgie wesentlich um die Erfahrung des Geglaubten geht, beschränkt sie sich nicht auf das Wort, sondern will den Menschen in all seinen Dimensionen erfassen und ergreifen. In der Liturgie vollzieht sich das Hereinbrechen der göttlichen Wirklichkeit und der sakramentalen Zeichen, denen es eigen ist, alle Sinne des Menschen anzusprechen, die Augen, die Ohren, aber auch die anderen Sinne. So könnten wir sagen, auch die Stellung des Priesters muss so sein, dass die Gläubigen in der Feier der Liturgie keinen geschlossenen Kreis bilden, sondern offen sein wollen für das Handeln Gottes und das Hereinbrechen himmlischer Wirklichkeit. Es wäre also schlecht, wenn in der äußeren Form des Gottesdienstes so aussieht, als ob wir uns hier versammeln und wir unseren Gottesdienst begehen, sondern dieser Kreis der Gläubigen muss immer offen sein und muss auch äußerlich darstellen, dass es nicht um uns geht, sondern letztlich um das, was Gott an uns tut. Gestalt und Form der Theologie lassen sich an der kirchlichen Feier der Liturgie bemessen. Denn, so Klaus Gamber, in der Liturgie wird der Inhalt des Glaubens und der Theologie, das Mysterium des Heils, das die ganze Geschichte der Menschheit durchzieht, unter heiligen Zeichen immer wieder gegenwärtig und wirksam. Die Liturgie ist das bleibende Thema jeder Dogmatik und lex credendi und lex orandi, also das Gesetz des Glaubens und Betens im christlichen Glauben, sind immer eine innere Einheit. Kurz dazu ein kleines Beispiel. Der eigentliche Platz in der Liturgie für das Halleluja ist die Kommunionspendung, sozusagen als Vorausnahme des himmlischen Jerusalem und des himmlischen Hochzeitsmahles, so wie es auch im Buch der Apokalypse genannt wird. So ist der eigentliche Platz in der Liturgie für das Halleluja die Kommunionspendung als Vorwegnahme des himmlischen Hochzeitsmahles, so Apokalypse 19. Anders gesagt, wer zur Kommunion geht, erfährt schon jetzt etwas vom himmlischen Hochzeitsmahl, gemäß der Verheißung, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir können Gott nicht sehen und doch können wir seine Gegenwart erfahren, nämlich in der Liturgie und in der Kommunion. In ihr können wir die gnadenhaften Energien erfahren, die bei der Feier der Mysterien von der Gottheit ausgehen. So ist Kult weniger ein Tun des Priesters oder der versammelten Gemeinde, sondern das Hereinbrechen himmlischer und göttlicher Wirklichkeit unter sakramentalen Zeichen. Damit nun dies geschieht, wäre manches in der gegenwärtigen Gestalt unserer Eucharistie heute zu bedenken. Und ich möchte ein kleines Beispiel nehmen. Natürlich kann man überlegen, ob man die Liturgie viel kürzer feiern könnte. Zum Beispiel könnte man auch eine Messe in einer Viertelstunde feiern. Aber das wäre sozusagen eine Notspendung des Sakraments. Aber wir würden das Kostbarste der Liturgie selbst verlieren. Denn Liturgie ist nie zielbewusst. Sie geht nicht bloß zielstrebig auf die Kommunion hin, sondern Liturgie will bilden. Sie schafft eine geistliche Umgebung, damit die Seele sich darin auslebe. Es ist, wie Romano Guardini sagt, ein Unterschied zwischen einer Palestra, in der jedes Gerät und jede Übung berechnet ist, und dem offenen Wald und dem Feld. Auf der einen Seite eine bewusste Ausbildung meiner Körperkraft, auf der anderen Seite nur Leben in der Natur. Ich lasse meiner Seele, indem ich durch einen Wald gehe, einen freien Raum. Indem ich durch einen Wald gehe, ist das nicht zweckgerichtet, aber die Seele kommt zu sich selber, zu dem Schönsten ihres Innersten. Und so ist es auch in der Liturgie. Liturgie hat letztlich keinen Zweck, letztlich kein Ziel. Sie will auch nicht nur kurz etwas rüberreichen, sondern sie will den Menschen bilden, dass er sozusagen seine Seele ausleben kann in der göttlichen Wirklichkeit. Der Sinn der Liturgie ist der, dass die Seele vor Gott sei, sich vor ihm ausströme, dass sie in seinem Leben in der heiligen Welt göttlicher Wirklichkeiten, Wahrheiten, Geheimnisse und Zeichen lebe und darin ihr wahres, eigentliches, wirkliches Leben habe. Und so gehen wir zum Gottesdienst, um dort unser eigentliches Leben zu leben und auszuleben. Nach Hebräer 6,5 bedeutet die Teilnahme an den Mysterien ein Verkosten der Kräfte des zukünftigen Äons, so dass dem Menschen etwas zuteil wird, was er vorher so nicht kannte. Und so wäre im Grunde auch eine Liturgie übermorgen zu gestalten. Nicht, dass die Liturgie ein Happiness wird und ein Happening und die Liturgie letztlich bloß kurz und zielstrebig vorgeht, sondern dass die Liturgie so gestaltet ist, dass die Seele erfährt, dass sie in ihrem eigentlichen Raum ist. Ja, dass sie in diesem Augenblick das leben kann, wofür sie bestimmt ist, ja, was sie als ihr eigentliches Leben wiedererkennt. So sehen Sie, dass wir in der Liturgie uns längst voraus sind. Wir leben schon in den künftigen Äonen und wir leben auf das hin, was wir von unserem Glauben her sagen, nämlich auf das himmlische Hochzeitsmahl hin. Auf solche Grundaussagen der Liturgien sind viele derzeitige Gottesdienstformen und Gottesdiensttexte neu zu befragen. Momentan werden zum Beispiel zahlreiche Hochgebete für die Liturgie zur Verfügung gestellt. Dabei entfalten etwa die Schweizer Hochgebete eine andere Theologie, als sie in den überkommenen Kanon ist oder im ersten Kanon der Fall ist. Jedes dieser Hochgebete muss sich daran bemessen lassen, ob es in adäquater Weise das Geheimnis des Glaubens zum Ausdruck bringt, das zutiefst von der apokalyptischen Realität bestimmt ist. Dies ist ein Gebot gläubiger Praxis, denn die Begegnung mit der jenseitigen Welt ist stärker als jeder moralische Imperativ. Die Erfahrung des Heiligen macht den Menschen heilig. Sie motiviert ihn zum Guten und hält ihn vom Bösen ab. Aus dem Gesagten folgt nun, dass es eine enge Verbindung zwischen Liturgie und Dogmatik, zwischen Erfahrung und Gegenstand des Glaubens gibt. Und in diesem Sinn könnte es sowohl die Liturgiewissenschaft wie auch die Dogmatik bereichern, wenn es eine solche Theologie der Liturgie viel stärker ausgeprägt geben würde. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind an das Ende unserer Überlegung gekommen zur Liturgie übermorgen. Um noch einmal an das Lebenswerk von Klaus Gamba zu erinnern, wollte ich einige Punkte aus seinem Werk Ihnen noch einmal vor Augen halten. Noch einmal gesagt, nicht um Polemik zu stiften, noch einmal die ganze Diskussion anzuregen, sondern es geht mir um eine Neubesinnung auf das Wesen der Liturgie. Und gerade darin, meine ich, kann Klaus Gamba uns viele Hilfen und Anregungen geben. Und so wäre es auch schön, wenn Sie aus diesem Vortrag etwas mitgenommen haben für sich, um besser und intensiver am Vollzug der Liturgie teilnehmen zu können. So wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag.
Herzliches Vergelt's Gott, Pater Professor Dr. Schneider, für Ihren Vortrag über das Thema Liturgie von übermorgen, Gedanken von Klaus Gamba. Ich glaube, es ist einfach auch ein guter Prüfstein für das, was heute vielfach unter Liturgie gefeiert wird. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal nachlesen wollen, zum Nachlesen können Sie gerne auf die Homepage gehen von www.kat.de. Dort werden Sie dann weitergeleitet auf die Seite Institut für Dogmen und Liturgiegeschichte und dann können Sie sich das Skript runterladen. Oder Sie können sich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst und diese Sendung nochmal nachhören. Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, die CD einmal mit der Pfarrgemeinde in einem kleinen Gremium zusammen anzuhören und über die Liturgie vor Ort nachzudenken. Dann können Sie den CD-Dienst anrufen unter 08328 921 120, oder Sie gehen auf unsere Homepage und können da zeitunabhängig einen Podcast runterladen oder einen MP3-File und sich dort die Sendung nochmal anhören. Ich darf mich an dieser Stelle jetzt von Ihnen verabschieden. Nochmal ein ganz herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Pater Schneider. Bis auf ein nächstes Mal. Es verabschiedet sich Claudia Silberhorn.